Und die Predigt heute hat den Titel Deine eigene Entscheidung. Deine eigene Entscheidung. Egal welche Entscheidungen wir am Tag treffen müssen, wir entscheiden den letzten Ausgang, wie, wo, wann und was es letztendlich sein wird. Man muss also eine jedwede Angelegenheit in eine bestimmte Richtung bringen. Und das zieht sich durch unser gesamtes Leben hindurch. Das fängt an mit unserer schulischen Ausbildung nach einer Grundschule oder Hauptschule oder Realschule, was man vielleicht studieren wird, welchen beruflichen Werdegang werde ich danach einschlagen? Was möchte ich dabei erreichen? Oder eine Familie zu gründen. Man sollte seinen Partner schon etwas besser kennenlernen, bevor man sich dafür entscheidet. Zum Beispiel, ist er oder sie bodenständig? Ist er ehrlich? Bin ich bereit, mein Leben mit ihr oder mit ihm mein ganzes Leben lang zu teilen? Möchte ich sie oder ihn wirklich heiraten? Und möchte man mit diesem Partner dann vielleicht auch Kinder haben? Wenn wir ein Haus kaufen, müssen auch sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wo steht das Haus? Auf was ist es gebaut? Ist es solide oder ist es marode? Steht es auf gutem Fundament oder ist es auf schwachem Grund gebaut? Trifft man hier eine falsche Entscheidung, kann das einem regelrecht den Kopf kosten. Und dann eine ganz wichtige Frage, die uns wirklich alle sehr betrifft. Wie entscheiden wir uns bei der Berufung Gottes? Folgen wir der Berufung? Oder sind wir da etwas zwiespältig? Wollen wir noch ein wenig warten und schauen, was die Zeit noch so bringt, wie sich alles entwickelt? Oder wollen wir erst einmal gar nichts davon wissen oder gar nichts mehr? Wie sollte man also entscheiden? Sollte man solche Entscheidungen alleine treffen oder ist es besser, auf guten Rat zu bauen? Sollte man wichtige Entscheidungen, wenn es gefordert wird, schnell treffen oder sollte man sie bedacht darüber nachdenken? Wie also sollen oder sollten Entscheidungen eigentlich getroffen werden? Schauen wir uns zusammen in Salomo oder was Salomo uns aufgeschrieben hat, in Sprüche 1. Sprüche 1 und die Verse 20 bis 33. Sprüche 1, die Verse 20 bis 33. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zu Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod, und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Schauen wir auch in Sprüche 11, Vers 14. Sprüche 11, Vers 14. Salomo sagt, wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Auch Kapitel 22 und Vers 17 bis 21. Kapitel 22, 17 bis 21. Neige deine Ohren und höre die Worte von Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst, lass sie miteinander auf deinen Lippen bleiben. Damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn, erinnere ich daran heute gerade dich. Habe ich dir nicht mannigfach aufgeschrieben als Rat und Erkenntnis, um dir kundzutun zuverlässige Worte der Wahrheit, damit du rechte Antwort bringen kannst dem, der dich gesandt hat. Schauen wir auch in Psalm 1. Psalm 1, die Verse 1 bis 6. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Weg, über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Aber was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das sind ernsthafte Warnungen und gute Ratschläge, die unser Leben etwas vereinfachen sollten. Gott, Jesus Christus, ist unser Wunderrat. Er hilft uns, wenn wir uns dafür entscheiden, uns auch helfen zu lassen. Wenn wir zum Beispiel in unserem Beruf eine schwere Entscheidung zu treffen haben und man fühlt sich mit diesem Problem gerade allein gelassen, was können wir dann tun? Treffen wir eine eigene und schnelle Entscheidung oder tun wir das, was menschlich rational entschieden werden kann? Ist sie dann auch wahrhaftig gut, eine schnelle und rationale Entscheidung? Fassen wir denn vielleicht den Mut, Gott um Hilfe zu bitten? Oder glauben wir, Gott kann uns dabei jetzt gerade nicht helfen? Was geschah zur Zeit des alten Israels? Und das hat Herr Scheldt schon angesprochen. Wir reden von Saul. Und wir lesen zusammen in 1. Samuel Kapitel 8. 1. Samuel Kapitel 8 und Vers 4 bis 21. Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Und das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Jesus Christus, der Gott im Alten Testament, ist der König der Könige. Aber sie wollten es nicht. Sie gedachten, einen menschlichen König zu haben und dessen Rat zu bekommen. Lesen wir weiter, Vers 8. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird, eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinen Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1000 und über 50 und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinem Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volkes hörte, sagte er sie vor ihren Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels, geht hin und jeder in seine Stadt. Das Volk suchte nicht den Ratschluss Samuels und schon gar nicht den Ratschluss Gottes. Sie verließen sich auf Menschenrat. Samuel tat letztendlich, wie der Herr ihm gesagt hatte, und salbte, wie bekannt, ist Saul als König zu Israel. Samuel suchte den Ratschluss des Herrn immer da. Er hatte vollstes Vertrauen zu Gott und ließ sich durch ihn beraten und nicht von Menschen. Was aber tat Saul mit seiner Macht als König? Saul holte sich keinen Rat bei Gott und hörte letztendlich auch nicht auf den Rat Samuels, der von Gott kam. Saul wollte seinen eigenen Ideen folgen und war somit sehr ungehorsam Gott gegenüber. Ab 1. Samuel 13 beginnen Sauls schwere Sünden bis zu jenem Tag, an dem er von Gott verworfen wird. Aber lesen wir gemeinsam 1. Samuel 15 und wir beginnen mit Vers 1 bis Vers 4. Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. Und so höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und er musterte sie zu Zahlen 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Lesen wir weiter mit Vers 7. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Wir sehen hier seinen großen Fehler. Er hat ihn lebendig gefangen genommen, obwohl es hieß, er soll niemanden übrig lassen, sondern soll den Bann vollziehen. Lesen wir weiter. Und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und was gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde gesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen nach Gilgal hinabgekommen sei. Vers 13. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Und Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern für den Herrn. Und schauen wir, deinen Gott, nicht Sauls Gott. Er sagte zu Samuel: Es ist dein Gott. An anderen aber haben wir den Ball vollstreckt. Vers 16, Samuel aber antwortete Saul: Halt ein! Ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an. Und Samuel sprach: Ist nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Und Saul antwortete: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht, und ich bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es den Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie an Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Saul tat so viele schwere Verfehlungen, so viele Sünden und war ungehorsam Gott gegenüber, dass er sich letztendlich sogar noch selbst das Leben nahm, in seiner Schlacht. So viele falsche, fatale Entscheidungen wurden von ihm getroffen, obwohl er einen sehr guten Ratgeber hatte. Aber Saul wollte nicht hören und sprach zu Samuel, dass er opfern wollte vor seinem Gott. Saul erkannte Gott nicht zu seinem Gott an, es war für ihn nur Samuels Gott. Er hatte nicht erkannt, dass Gott ihn zum König von Israel wahrhaftig gesalbt hat oder salben ließ. Nun, wie entscheiden wir beispielsweise, wenn wir erwählt sind, eine Kurzpredigt oder Predigt zu schreiben? Fragen wir Gott in einem Gebet und bitten um seine Worte? Bitten wir um seine Hilfe und seine Inspiration? Suchen wir Gottes Ratschluss? Oder versuchen wir es mit unseren eigenen Worten wiederzugeben? Oder welche Entscheidung treffen wir bei Krankheiten? Gibt es überhaupt dafür einen Ratschluss, einen Ratgeber aus der Bibel, dem wir folgen könnten oder sollten? Denn gibt es wahrhaftig, wir gehen zusammen in Jakobus 5, und ich denke, jeder kennt die Stelle. Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Jakobus sagt, leidet jemand unter euch, der bete. Und ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Wir hatten ein Bibelstudium in Templin, wir hatten genau darüber gesprochen, über das Beten und dass der Glaube davon sehr wichtig ist. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und schauen wir, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mann, war ein schwacher Mensch, wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Folgen wir diesem Rat. Fragen wir die Ältesten? Oder glauben wir, weil wir bräuchten das nicht? Ich bete mal für mich alleine, und Gott wird mir schon irgendwann helfen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder glauben wir, dass die Krankheit so stark ist, dass Gott da nicht eingreifen kann? Vergessen wir nicht, dass Christus und seine Apostel Gelähmte, Aussätzige, Blinde und Verkrüppelte durch die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, geheilt haben. Es ist nichts unmöglich. Und sollte es da nicht auch möglich sein, dass Gott uns auch hilft und uns heilt, wenn wir wahrlich danach bitten? Die Voraussetzung liegt eben auch darin, dass man daran glaubt. Auch Elia war ein schwacher Mensch, wie wir gelesen haben. Er hat einmal gebetet und es hat nicht mehr geregnet. Es heißt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir daran glauben. Man muss es aber auch wollen. Nun, folgen wir diesem Rat oder sind wir uns zu stolz? Ist unser Glaube zu schwach? Oder haben wir Zweifel an der Heilung Gottes? Hat nicht Christus gesagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Sie können es lesen in Lukas 17, Vers 6. Und schauen wir, wie klein ein Senfkorn ist. Und dann vergleichen wir es, wie klein oder wie groß unser Glaube ist. Gehen wir gemeinsam zu Matthäus 17, die Verse 14 bis 21. Matthäus 17, die Verse 14 bis 21. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Aber Jesus aber antwortete und sprach: O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? In der Guten Nachricht Bibel heißt es in Vers 17: Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Vers 18. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Vers 19. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu dem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Und in der weiteren Anmerkung heißt es in Vers 21, aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Also das kommt noch hinzu. Wir haben somit vier Möglichkeiten bekommen, dass wir Heilung von Gott erwarten können. Es ist einmal das eigene Gebet. Es ist die Salbung und das Gebet der Ältesten. Es ist das Gebet der Gemeinde. Wir haben dafür einen Prayer Request oder auch diese Gebetsbitten in der Up-to-Date-Gruppe. Und auch eigenes Fasten. Sind wir immer noch der Meinung, dass uns nur ein Arzt oder wir uns selbst helfen können? Natürlich entscheidet Gott letztendlich, wann und wie und inwiefern er uns Heilung gibt. Es kommt eben auch darauf an, was wir dafür tun, wie wir uns verhalten und wie wir daran glauben. Eine weitere Entscheidung könnte auch unsere Aufrichtigkeit zu Gott beeinflussen. Wie steht es mit der Lüge oder mit der Wahrheit? Sind wir immer ehrlich in dem, was wir behaupten oder erzählen? Entspricht es immer der Wahrheit? Oder nehmen wir es mit der Wahrheit manchmal nicht so ernst? Wenn wir beispielsweise etwas vor Gott versprechen und können es letztendlich gar nicht einhalten. Zum Beispiel, Sie geben ein Eheversprechen. Und das geben Sie auch vor Gott, in guten wie in schlechten Zeiten. Und lassen uns dann aus niedrigen Beweggründen scheiden. Dann war das eine schwere Lüge vor Gott. Und Christus sagt: Wegen eures Herzens Härte tut ihr das. Wenn ich einem meiner Geschwister etwas zusage, unabhängig davon, was es ist, und halte mich nicht an die Abmachung, und egal wie klein oder wie groß sie sein mag, dann habe ich nicht nur vor meinem Bruder oder meiner Schwester gelogen, sondern ich habe Gott und Jesus Christus belogen. Denn Gott, der Vater und Jesus Christus sind in uns. Wir bilden damit eine Einheit. Denn Gott, der Vater und Jesus Christus wohnen in uns. Sie sind bei uns und sie sind mit uns. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Schauen wir in Prediger 5. Prediger 5, die Verse 1 bis 6. Was sagt uns Salomo? Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deine Worte wenig sein, denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume. Und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boten Gottes nicht. Es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit. Und viel Gerede, darum fürchte Gott. Schauen wir. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Haben wir einige Probleme, die nicht von uns abfallen wollen? Gibt es einige Dinge, die uns nicht gelingen? Fällt uns wenig Segen von Gott zu? Ist das ganze Werk, das wir tun, immer so schwer für uns? Mit so vielen Hindernissen? Haben wir vielleicht stetige Probleme im Beruf, im Leben? Oder tun wir etwas Falsches und wissen vielleicht davon und verschließen nur die Augen davor? Schauen wir uns an, was Paulus den Ephesern schrieb. Epheser 4. Epheser 4 und Vers 25. Epheser 4, ich meine Galater. Epheser 4, 25. Er sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Oder wollen wir mutwillig sündigen? Stellen Sie sich nur einmal vor, man würde Sie ungerechtfertigt verurteilen. Und Ihnen wird zur Last gelegt, schwerer Diebstahl begangen zu haben. Nur einfach so. Und es taucht ein falscher Zeuge auf, der die Sache dazu noch bestätigt, Sie gesehen haben zu wollen. Und alles spricht gegen Sie. Obwohl sie genau wissen, und Gott weiß es auch, sie waren das nicht. Ich war das nicht. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und will einen Deal mit ihnen machen. Und sie sagt, geben Sie die Tat zu und wir werden ein mildes Urteil sprechen. Sie haben dann die Freiheit. Geben Sie aber die Tat nicht zu, werden wir im vollen Umfang das Strafmaß verhängen. Sie müssen mit einer Geldbuße von 3.000 Euro zuzüglich einer Bewährung von 5 Jahren rechnen, eventuell sogar einer Freiheitsstrafe. Was ein Chaos. Was machen wir mit dem Deal? Hört sich erstmal gut an. Was tun wir dann? Wie würden wir uns entscheiden dafür? Vertrauen wir auf Gott und bleiben in der Wahrheit, mit der Hoffnung und dem Glauben, dass er uns hilft? Oder folgen wir der Menschenrat und hängen uns der Lüge an? Lügen wir, so hätten wir zwar unsere menschliche Freiheit erlangt, aber vor Gott hätten wir gelogen, sein Gesetz gebrochen und uns von Gott ein weiteres Stück entfernt. Eines können wir glauben, Gott ist es egal, ob es sich hierbei um eine Soziallüge handelt oder eine Notlüge handelt. Es ist ihm egal, ob sie eine Zwecklüge hatten oder um eine Schutzlüge. Es ist absolut belanglos. Eine Lüge ist, was sie ist. Sie ist und bleibt eine Lüge. Egal, wie klein oder wie groß. Und was sagt Gott? Schauen wir in Sacharja 8. Gehen wir zu Sacharja 8 und schauen uns die Verse 16 bis 17 an. Das ist aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide. Schauen wir. Falsche Eide. Denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Es wäre eine fatale Fehlentscheidung, wenn wir der Freiheit wegen lügen, anstatt Gott zu vertrauen. Hören wir, was Gott uns sagt? Oder lesen wir das nur? Folgen wir seinem Wort? Folgen wir der Berufung, die Gott uns anbietet? Lesen wir einmal, was in naher Zukunft geschehen wird. Sacharja 8, die Verse 20 bis 22. Sacharja 8, die Verse 20 bis 22. So spricht der Herr Zebaoth. Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Wir sind heute berufen, geistlich aus dieser Welt herauszukommen. Weg von der Sünde, den Herrn zu suchen und ihn anzuflehen. Und das bezeugt auch das erste Gebot. Wir haben heute das Privileg bekommen, den Herrn, Gott und Jesus Christus jetzt kennenzulernen. Ihm jetzt zu folgen. Jetzt seine Gesetze und Gebote zu halten. Es zu tun. Es zu leben. Frei zu werden aus dieser Welt und wahre Freiheit verspüren. Gott ruft uns heraus und er gibt uns seinen Frieden. Die Welt, wie sie ist, hat keinen Frieden. Die Kriege sind groß. Aber Gott wird uns seinen Frieden geben. Christus sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Sie können das lesen in Johannes 14, Vers 27. Aber gehen wir gemeinsam zu Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Er sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Folgen wir dem Ruf? Oder wollen wir noch ein wenig schlemmen und ein bisschen warten, was die Zeit noch bringt? Och, bis der Herr kommt, das kann noch dauern. Und der da vorne, der übertreibt es, total maßlos. Als würde morgen schon der Herr kommen. Schauen wir mal, wie viel Zeit bislang vergangen ist, seit wir dabei sind. Wie lange sind wir schon dabei? Haben manche einmal die Zeit betrachtet, wie viele Jahre schon vergangen sind? Haben sie es verfolgt? Haben wir gemerkt, wie schnell ihre 2, 3 oder 4 oder mehr Jahre vergangen sind? Manche sind schon 50 Jahre dabei und drüber. Wie schnell ist das vorbei? Können Sie sich noch an Ihre erste Berufung erinnern? Wie schnell ist die Zeit an uns vorbeigegangen. Wie schnell. Verstehen wir, wie schnell dann auch Christus da sein kann und wir dann vielleicht nicht bereit sind oder nicht würdig sind, zu diesem Zeitpunkt in sein Reich einzugehen zu können? Wie schnell kann die kommende Trübsal da sein? Und wir haben uns dann vielleicht nicht qualifiziert, um an den Ort der Sicherheit zu gehen, sondern müssen diese Trübsal durchstehen. Denken wir einmal nur beispielsweise an die Wahlen der USA. Wenn Mr. Trump Präsident werden sollte, wie schnell kann es zu Kriegen kommen zwischen Europa und den USA? Sehr schnell. Und wie schnell könnte ein Einreise- oder Ausreiseverbot von den USA verhängt werden, weil sie Europa hassen? Wer weiß, ob Herr Link nächstes Jahr noch da ist? Wer weiß das? Wer weiß etwas von Gottes Zeitpunkt? Niemand, noch nicht einmal Jesus Christus, weiß, wann Gott, der Vater, seine Siegeln öffnen lässt. Vor allem, wie wird dann diese Trübsal aussehen? Wie wird es sein? Schauen wir gemeinsam in Matthäus 24, die Verse 19 bis 22. Matthäus 24, die Verse 19 bis 22. Christus sagt, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht mehr werden wird. Es wird ein Märtyrertum sein, wie es noch nie gewesen ist von Anfang der Welt. Überlegen wir einmal, wie viel Kriege diese Erde schon erlebt hat und wie schlimm es war. Wie war das im Zweiten Weltkrieg mit den Juden? Und es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Wie sich die Nationen regelrecht abgeschlachtet haben. Und ich möchte hier wirklich keine melodramatische Wirkung hervorbringen, aber wenn wir der Bibel Glauben schenken wollen, dann wird es eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Eine sehr unvorstellbare, schreckliche Zeit. Lesen wir weiter, Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Schauen wir, um unseren Willen sollen diese schrecklichen Tage verkürzt werden. Wenn wir dem Ruf Gottes folgen, wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir würdig erwiesen werden, dann werden die Tage dieser schrecklichen Zeit für uns verkürzt. Und was sagt uns Paulus? Er sagt, kostet die Zeit aus, nutzt die Zeit, die euch heute noch bleibt. Schauen wir in Epheser 5. Epheser 5, die Verse 10 bis 20. Epheser 5, die Verse 10 bis 20. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir müssen auf unsere Berufung hören. Sie ist jetzt, sie ist heute und nicht morgen, auch nicht übermorgen, sie ist jetzt. Wer weiß, wie lange Gott sich dieses Spektakel hier noch anschaut und dem einen oder anderen die Zeit vielleicht noch lässt, sich zu bewähren, endlich mal treu zu werden, Gottes Willen zu tun, zu bereuen und die alten Sünden endlich mal abzulegen. Schauen wir in 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Er sagt, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Schauen wir auch Matthäus 22. Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Und hier muss ich kurz stoppen. Es heißt, er redete in Gleichnissen. Warum? Warum spricht Christus oft von Gleichnissen? Schauen wir in Markus 4. Und die Verse 10 bis 12, das gibt uns die Antwort. Markus 4, die Verse 10 bis 12, halten Sie Ihren Finger in Markus 22, wir gehen wieder zurück. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Gehen wir zurück. In Matthäus 22 lesen wir weiter Vers 2. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Und abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete in ihrer Stadt an. Und dann spricht er zu seinen Knechten, Die Hochzeit war zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Sie waren nicht würdig, zur Hochzeit zu kommen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte, und da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Schauen wir. Viele sind berufen. Und wir, die wir heute hier sind, sind berufen. Und dennoch sind wenige auserwählt. Diejenigen, denen alles in Gleichnissen widerfährt, denen werden erst später die Augen geöffnet. Uns dagegen heute. Denn sie sind noch nicht bereit, den Weg Gottes gehen zu wollen. Uns jedoch hat Gott gerufen, aus dieser Welt herauszugehen. Oder wollen wir diejenigen sein, die letztendlich auf Gottes Ruf hören wollen, die nicht auf Gottes Ruf hören wollen, weil wir dem Ruf Gottes nicht folgen möchten, weil wir nicht gehorsam leben wollen, weil wir uns dem Sabbat so schwer tun, ihn zu halten, oder weil wir den Zehnten nicht immer bezahlen wollen oder die Opfergaben. Uns oder ist uns das Leben da draußen wohlgesonnener? Ist es in der Welt einfacher? Suchen wir das Leben in der Welt? Haben wir viele Ängste? Werden wir bedrängt von Freunden, Bekannten, Verwandten oder sogar von der eigenen Familie? Was hält uns davon ab, Gottes Ruf zu folgen? Was hält uns davon ab, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben? Wir müssen verstehen, dass unsere Berufung, die von Gott kommt, uns nicht dazu zwingt, der Berufung zu folgen, denn Gott zwingt niemanden, seinen Willen zu tun. Aber Gott leitet uns durch seinen Geist. Er gibt uns die Möglichkeit, bald in das ewige Leben einzugehen. Gott möchte uns diesen Lohn geben, aber dafür muss man eben etwas tun. Und nicht denken: Ach, Gott ist ja kein strafender Gott. Oder: Er hat ja mich berufen, also muss er ja gucken, dass ich es schaffe. Er hat mich ja unbedingt haben wollen. Aha. Schauen wir mal Galater 6. Galater 6. Und die Verse 7 bis 8. Paulus sagt: Ehret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Warum wohl hat Gott seinen Sohn Jesus Christus zur Erde gesandt? Meinen wir nur, dass Christus wegen der Sündenvergebung kam? Oder um ein paar Heilungen durchzuführen? Schauen wir in Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Und Christus erklärt uns ganz klar, auch warum er noch gekommen ist. Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde werden seine eigene Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ich möchte einmal kurz aus einer Broschüre von uns etwas vorlesen. Und zwar aus der Broschüre Menschliches Leid, weshalb und wie lange noch. Und wer diese Broschüre noch nicht kennt oder noch nicht gelesen hat, sollte es schnellstens tun, baldmöglichst, denn es hilft uns sehr. Und auf der Seite 31, beginnend im zweiten Absatz, lesen wir Folgendes. Nicht eine Entscheidung, die vor unserer Berufung gefällt wurde, würde uns von dem ewigen Tod retten oder uns von dem unheilvollen Einfluss Satan befreien. Und das bedeutet, dass wir eine Menge Leid nicht nur an anderen Leuten verursacht haben, sondern auch an uns selbst. Wir alle haben egoistisch gelebt und Egoismus erzeugt Leid und Elend. Erst wenn Gott jemanden aus der Gesellschaft, in der er lebt, herausruft, ist er fähig, Entscheidungen zu treffen, die ihn von ewigem Tod retten und von Satan befreien können. Denn erst durch die Berufung eröffnet Gott die Möglichkeit, seinen Weg des Lebens zu wählen. Ein Weg, der zuvor verschlossen war. Und es werden zwei Bibelstellen zitiert zum Vergleich. Das ist Apostelgeschichte 26, die Verse 17 bis 18 und Apostelgeschichte 22, die Verse 12 bis 16. Es heißt weiter, wenn Gott den von ihm Berufenen die Wahl anbietet, müssen sie die Wahl immer noch von sich aus treffen. Das übernimmt Gott nicht, heißt es in dieser Broschüre. Und Christus sagte auch, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater sieht ihn. Es sei denn, der Vater beruft ihn. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Wenn wir Christus nicht annehmen, können wir auch nicht zum Vater kommen. Niemand kann etwas aus sich alleine heraus tun. Man muss von Gott berufen sein, um diesen Weg gehen zu dürfen, um diesen Weg gehen zu können. Und das bedeutet, wir müssen das nicht tun, aber wir dürfen das tun und sollten es tun. Wir haben heute von Gott ein Riesenprivileg erhalten, das die meisten nicht erhalten haben und derzeit nicht erhalten werden. Es liegt in unserer eigenen Hand, an unserem eigenen Interesse und jeder selbst ist somit für sich alleine verantwortlich. Niemand kann und wird jemals für Sie diese Verantwortung übernehmen oder übernehmen können. Sie entscheiden ganz alleine, ob sie diesen Weg Gottes gehen möchten oder nicht. Die größte und schlimmste Fehlentscheidung, die jemals getroffen wurde, ist die vom Satan des Teufels. Herr Schell sprach es an. Er hat sich dazu entschieden, Gott zu verlassen. ihm untreu zu werden und mit allem Übermut wollte er sogar Gott vom Thron stürzen. Schauen wir es uns an in Jesaja 14. Jesaja 14 und die Verse 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in meinen Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die Höhen, über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Und Christus bestätigt diese Aussage in Lukas 10, Vers 18. Doch ab da fing das ganze Elend für die kommende Menschheit auf dieser Erde erst einmal an und ist bis heute noch nicht beendet. Schauen wir, was Christus sagt in Johannes 8. Johannes 8, und Vers 38 bis 45. Christus sagt, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Und da spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun, der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Nur durch die Berufung Gottes, durch seinen Heiligen Geist können wir das Wort, seine Wahrheit aufnehmen und es verstehen und es so dann leben, wenn wir es wollen. Die anderen haben diese Möglichkeit nicht bekommen. Denn Gott macht unsere Augen sehend und unsere Ohren hörend. Und deswegen versteht der Großteil der Menschheit nichts von Gottes Wahrheit. Es ist eben ein Geheimnis. Erinnern wir uns, was Christus sagte in Markus 4, Vers 10 bis 12? Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen da draußen aber widerfährt es in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Uns allen und Ihnen ganz persönlich ist es heute gegeben. Wir dürfen heute das größte und schönste Geheimnis verstehen. Verstehen wir das? Sind wir in der Lage, das Wort Gottes aufzunehmen und zu verstehen? Wir haben dadurch von Gott ein ganz besonderes Anrecht erhalten, von dem viele andere vorerst ausgeschlossen bleiben. Lesen wir einmal in Sprüche 3, die Verse 1 bis 12. Sprüche 3, die Verse 1 bis 12. Mein Sohn, man könnte auch sagen Tochter oder mein Kind, vergiss meine Weisung nicht. Und dein Herz, behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Weg, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Dünge dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Das ist der erste Zehnte. Und Gott wird des Himmelsfensters auftun, wenn wir ihm treu den Zehnten bezahlen. Er sagt in Vers 11, mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist, denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn oder seiner Tochter oder seinem Kind. Lesen wir eine letzte Stelle in Lukas 12. Lukas 12 und die Verse 35 bis 48. Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Selig seid ihr. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das Tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Schauen wir, diejenigen, die draußen sind in der Welt, und Gott nicht kennen, nichts von seiner Wahrheit gehört haben, werden weniger Schläge erhalten als jene, die von der Wahrheit bereits geschmeckt haben. Wir alle haben von der Wahrheit erfahren, und welche, die heute hier sind, sind vielleicht noch nicht getauft. Für die könnte es schlimmer werden, wenn sie dem Ruf Gottes nicht folgen, als jenen, die gar nichts wissen. Aber für welche, die getauft sind und von Herzen bereut haben und dann wieder in die Welt zurückgehen, für die gibt es nur noch ein schreckliches Warten auf den ewigen Tod. Denn Christus wird nicht noch einmal kommen, um ein zweites Mal für die Sünden zu sterben, sondern nur, um das Gericht zu halten und jedem seinen Lohn zu geben, wie er es verdient hat. Wenn wir also dem Ruf Gottes folgen, ihm treu sind, seine Gebote halten, die Liebe leben, die er uns geboten hat, werden wir unseren Lohn und das ewige Leben erhalten. Es liegt an einem jeden selbst von uns. Und man kann mit großer Gewissheit sagen, Gott ist jederzeit dabei, seine Kirche zu reinigen. Er ist dabei, die Spreu von dem Weizen zu trennen. Wer seinem Ruf nicht folgen möchte, den lässt er auch wieder in die Welt. Und dann ist man wieder voll und ganz auf sich alleine gestellt. Man geht zurück in die Welt und man erntet, was man sät. Hoffentlich treffen wir die richtige Entscheidung. Und es ist und bleibt deine eigene Entscheidung.